Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 9. Der Verfasser des ersten Petrusbriefes beschreibt hier die herrliche Zukunft, die die Kinder Gottes erwartet. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tode auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott uns schon jetzt im Himmel bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Amen.
Hören wir auf den Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Ich darf die Gemeinde bitten, dazu noch einmal aufzustehen, wem es möglich ist. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 19. Es war Abend geworden an jedem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor dem Volk die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Höre auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wir nehmen wieder Platz und bitten Gott, dass er sein Wort an uns segne. Liebe Gemeinde, etlichen von uns wird diese nachösterliche Geschichte noch unter dem Titel »Der ungläubige Thomas« bekannt sein. Ich denke aber, so ungläubig war der Thomas gar nicht. Ja, und wenn wir dem, also dem Predigttext, ein bisschen mehr auf die Spur kommen wollen und auch, was der alte Predigttext uns heute noch zu sagen hat, wenn wir dem ein bisschen näher kommen wollen, dann müssen wir uns den Thomas mal ein bisschen genauer ansehen. Generell erfahren wir ja nicht viel über diesen Mann Thomas, der aber zu den 12 Jüngern gehörte. Wir wissen weder, wann er berufen wurde, wie sein familiärer Hintergrund war oder sein beruflicher. Bei den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, da wird er lediglich bei der Aufzählung der Jünger erwähnt, mehr nicht. Nur der Evangelist Johannes berichtet etwas über Thomas, aber das Wenige hat's in sich. Thomas muss mutig gewesen sein. Das kommt nämlich im 11. Kapitel des Johannesevangeliums sehr schön zum Ausdruck. Ich will das mal kurz sinngemäß und zusammengefasst vorstellen. Im 11. Kapitel. Jesus war gerade einer drohenden Steinigung entkommen. Das Volk war mächtig aufgebracht gegen ihn und daraufhin ging Jesus auf die andere Seite des Jordans. Dort erreichte ihn die Nachricht: Dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt, komm, hilf ihm, heile ihn. Jesus sollte also schnell wieder auf die andere Seite des Jordans, also genau in die Gegend, wo man ihn steinigen wollte. Das heißt, er würde sich wieder in Lebensgefahr begeben. Und genau das hielten ihm seine Jünger dann auch vor. Rabbi, vor kurzem wollten die Leute dich noch steinigen und jetzt willst du dorthin zurück. Also wir jedenfalls wollen uns nicht in Gefahr bringen. So redeten die Jünger, außer Thomas. Der war der Einzige, der zustimmte: Ja, lasst uns wieder dorthin nach Judäa gehen, sagte er. Und er fügte noch hinzu: Und mit Jesus sterben. Wie gesagt, diese Gefahr bestand ja durchaus. Aber Thomas war bereit, mit Jesus mitzugehen und sich dieser Gefahr auszusetzen. Ich finde, da war er überhaupt nicht ungläubig und feige schon gar nicht. Also diese Zuschreibung, der ungläubige Thomas, stimmt nach Kapitel 11 des Johannesevangeliums erstmal schon gar nicht. Ja, und wenn wir dann an die nachösterlichen Begebenheiten, Erzählungen denken, na, da waren ja die anderen Jünger alles andere als glaubensstark. Da kamen die Frauen zurück vom leeren Ostergrab, berichteten, was die Engel ihnen als Botschaft gesagt hatten, und die Jünger hielten es für leeres Geschwätz. Da kamen die zwei Jünger von ihrem Weg von Emmaus zurück, nach der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Davon berichteten sie natürlich und die Jünger glaubten ihnen nicht. Also man kann sagen, Thomas befand sich gewissermaßen mit seinen Zweifeln in bester Gesellschaft. Das Einzige, was man Thomas ja vorhalten könnte, ist, dass er nicht im Jüngerkreis dabei war, als der Herr zum ersten Mal in deren Mitte trat. Warum er fehlte, wissen wir nicht. Das wird in der Bibel aber auch nicht weiter ausgeführt oder thematisiert oder gar negativ bewertet. Vielleicht war sein Fehlen eine einmalige Sache, was ja immer mal vorkommen kann. Das ist heutzutage schon was ganz anderes. Es ist in unseren Gemeinden üblich geworden, nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. selbst der Begriff regelmäßig ist ja schon sehr weit gefasst. Man kann ja regelmäßig einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Oder andere kommen nur dann, wenn sie gerade dran sind. Ansonsten kann man ja den Gottesdienst am Bildschirm mitverfolgen, zu anderen Zeiten und nicht bei so einem schönen Wetter, wo man doch schön im Garten noch frühstücken kann. Aber das wäre ein anderes Thema. Zu Thomas ist noch zu sagen, er sprach ein Bekenntnis aus, das uns von den anderen Jüngern in dieser Deutlichkeit nicht überliefert ist. Mein Herr und mein Gott. Thomas erkannte und Thomas bekannte, Jesus ist nicht nur ein redegewandter Rabbi, Jesus ist nicht nur ein kluger Gelehrter, Jesus ist nicht nur ein Wunderheiler oder ein guter Freund und Kumpel oder Revolutionär oder ein sogenannter Gutmensch. Jesus ist zuerst einmal Herr und Gott. Und dieses österliche Bekenntnis, ich denke, gerade heutzutage muss das immer wieder in Erinnerung gerufen werden, wo heutzutage so vieles relativiert und liberalisiert wird und wo bei der biblischen Botschaft so vieles so billig geworden ist, was man zusammenfassen kann unter dem Begriff Wohlfühlgemeinde oder Kuschelreligion. Aber auch das wäre schon wieder ein neues, ein anderes Thema, ist aber wichtig, dass man das im Blick behält. Ihr Lieben, ich habe schon angedeutet, kommen wir zum zweiten Teil, nämlich was hat diese alte Geschichte um Thomas uns heute zu sagen. Mir sind da bei unserem Predigttext ein paar Stichwörter aufgefallen. Angst, Rückzug, Zweifel, Gemeinschaft, Frieden und Freude. Wir haben gelesen, die Jünger hatten sich eingeschlossen aus Angst vor dem aufgebrachten Volk. Was sind die Ängste für uns heute? Was beschäftigt uns? Der Klimawandel, die Erderwärmung, sommerliche Temperaturen in der Frühlingszeit, die Kriege, die da zum Flächenbrand zu werden drohen, die zunehmende Aggressivität in der Gesellschaft oder die allgemeine Verunsicherung auch in der Gesellschaft über die künstliche Intelligenz und Fake News. Was kann man denn heutzutage eigentlich noch glauben? Ja, oder sind es persönliche Dinge? Ärger, Probleme am Arbeitsplatz oder die Angst vom Altwerden mit all den misslichen Folgen. Was wird aus mir, wenn ich die Treppen nicht mehr schaffe, das Haus nicht mehr halten kann? Oder auch nicht, was wird aus mir, sondern was wird aus meiner Frau, aus meinem Mann, wenn ich sie alleine zurücklasse? Angst vor dem alt werden und hilflos werden, alles berechtigte Sorgen und Fragen, die uns lähmen können, wie das Kaninchen vor der Schlange. Aber, ihr Lieben, die Jünger hatten sich aus Angst zurückgezogen. Aber sie blieben nicht allein mit ihrer Angst, sondern sie kamen zusammen in die Gemeinschaft. Sie blieben als Jüngerschar, als Gemeinde gewissermaßen zusammen. Und ich denke, auch wir heute können die Gemeinde nicht hoch genug wertschätzen. Gemeinde, wo man sich hilft, wo man aneinander Anteil nimmt, stützt und trägt. Einerseits im Gebet aneinander denkt, aber auch ganz persönlich und auch in praktischen Dingen. Ich habe das erst kürzlich erlebt. Meine Frau hat dann länger einen Krankenhausaufenthalt, danach zur Reha und bei mir geht die Waschmaschine kaputt. Da kam der Monteur, nein, dieses alte Modell ist nicht mehr zu reparieren. Jetzt eine neue Waschmaschine und technisch, das ist nicht so mein Ding. Und das erzähle ich einem Mitbruder. Und der sagte, na du weißt doch, kürzlich ist unsere altgewordene Mutter gestorben. Die hat noch eine Waschmaschine, auch ein altes Modell, das kannst selbst du bedienen, gerade general überholt, kannst du haben. Ihr Lieben, aus der Beratungsarbeit erfahre ich immer wieder, es sind gar nicht wenige Menschen, die niemanden haben. Ich übertreibe nicht, die wirklich in dieser großen Stadt ganz alleine den Alltag bewältigen müssen. Wir können den Wert der Gemeinde nicht hoch genug schätzen. Natürlich gibt es in einer Gemeinde auch Konflikte. Wie sagt man so, das kommt in den besten Familien vor. Aber bloß nicht sich irgendwie zurückziehen, mit Schwester X oder Bruder Y fertig sein und einen großen Bogen um die machen. Bloß nicht der Gemeinde fernbleiben. Die Jünger damals blieben zusammen. Und selbst die zwei Jünger, die in Richtung Emmaus gingen, sie kehrten sofort zurück, als sie die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn hatten. Ja, und Thomas? Okay, der fehlte einmal. Und er ist ja gewissermaßen so zur Identifikationsfigur für all die Menschen geworden, die so mit dem Glauben oder auch mit der Gemeinde ihre Fragen, ihre Zweifel und ihre Probleme haben, die so von Glaubensfragen so gewissermaßen gequält werden. Stimmt denn das alles? Aber Thomas zog sich mit seinen Zweifeln nicht zurück. Er kam ja wieder und er bekam Antwort vom Herrn innerhalb der Gemeinde. Und ich denke, wer will das leugnen? Wie gut uns das tut, so der Austausch, das Fragen, wie geht's Schwester X, wie geht's Bruder Y, ruf doch mal an oder man bekommt eine Nachricht von einem anderen. Oder wie gut tut uns das Gespräch nach dem Gottesdienst beim Kirchencafé. Und schließlich die Botschaft Jesu, Friede sei mit euch. Dreimal sprach Jesus diesen Gruß den Jüngern zu, in dem gesamten Text, ich habe ihn ja nur auszugsweise vorgelesen. Das ist nun einer der österlichen Grüße. Friede sei mit euch. Und wer braucht diesen Zuspruch nicht, diesen Frieden Gottes, der allen menschlichen Verstand übersteigt? Aus dem Alltag werden wir das kennen. Probleme am Arbeitsplatz, Probleme mit diesem Kollegen oder mit dem Chef oder mit dem Nachbarn, der doch glatt am Sonntagnachmittag zur besten Kaffeezeit im Garten seine Kreissäge anschmeißt. Unfrieden. Schwerwiegender ist Unfriede, wenn das in der Gemeinde vorkommt. Noch schwerwiegender ist es, wenn das in der eigenen Familie vorkommt. Kontaktabbruch zur Mutter oder zum Sohn oder zu den Schwiegerkindern. Und nicht zuletzt, man kann ja mitunter auch mit sich selbst so furchtbar in Unfrieden leben, mit der eigenen Vergangenheit oder mit der jetzigen Lebenssituation überhaupt irgendwie mit sich selbst, wo man mit sich selbst nicht grün ist. Und das Schlimme dabei ist, man kann sich den Frieden ja nicht selber einreden, aber man kann sich ihn von Gott zusprechen lassen. Und dieser österliche Gruß, Friede sei mit dir, ist ein Geschenk Gottes, ein Angebot. Nochmal zum Text zurück. Als Jesus zu den Jüngern kam, da sagte er zuerst, Friede euch. Kein Vorwurf, was macht ihr hier? Türen verschlossen, Fenster zu, zugebunkert. Keine Ermahnung oder Zurechtweisung, warum habt ihr den Frauen nicht geglaubt? Auch kein Appell, na nur reißt euch mal ein bisschen zusammen, wo ist euer Glaubensmut? Nichts von alledem, zuerst dieser Friedensgruß. Wie gesagt, man kann ihn ja nicht selber produzieren oder sich selbst so einreden, aber nochmal, wir können uns da von Gott beschenken lassen. Wenn man nur so vor Gott hintritt und sagt, Herr, ich alleine schaffe es nicht. Aber ich komme zu dir, weil ich daran glaube und weil ich dir vertraue, dass du mich mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen nicht allein lässt. Und weil ich darauf vertraue, dass du mir deinen Frieden, der da allen menschlichen Verstand, auch alle menschlichen Zweifel oder so überwindet, dass du mir gerade dann beistehst, wenn ich es ganz besonders nötig habe. Ihr Lieben, wir sind vorhin eingeladen worden, unsere Erfahrungen mitzuteilen. Ich bin mir sicher, etliche von uns könnten erzählen, da habe ich dieses und jenes mit dem Herrn, gerade in puncto geschenkter Frieden erlebt. Und das können wir uns einander ermutigen, doch mitteilen. Ich will kurz wiederholen und zusammenfassen. Erstens, so ungläubig war der ungläubige Thomas gar nicht und irgendwie können wir uns in ihm wiedererkennen. Zweitens, Thomas sprach ein Bekenntnis aus, das wir heute ernst nehmen sollten. Jesus ist zuerst einmal Herr und Gott. Alles andere kommt danach, aber er ist Herr und Gott. Drittens, der hohe Wert der Gemeinde, der Gemeinschaft, wo man erleben kann, dass man füreinander da ist. Ja, und der Friede Gottes gegen die Angst, gegen den Rückzug, gegen Resignation, gegen Zweifel und für ein friedvolles in sich selber Ruhen. Ihr Lieben, ich möchte schließen mit dem, wie ich begonnen habe, mit dem Predigttext. Da waren die Jünger hinter verschlossenen Türen und ich stelle mir das so vor, man guckte so in die Gesichter, sorgenvoll und fragend und auch, tja, wie soll das nur alles weitergehen? Und dann haben wir gehört, Jesus trat in ihre Mitte und der Friedensgruß. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. So beginnt unser Predigttext und der Predigttext endet auch mit dem Wort Freude. Freuen dürfen sich alle die, die nicht sehen und doch glauben. Ihr Lieben, nehmen wir so diese Botschaft des Friedens und der Freude, diese österliche Botschaft, mit in den Alltag, in die kommende Woche, mit Gottes Hilfe und auch indem er sein Wort an uns segne. Amen.